Astronomie am Kepler.
Willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des Berge Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einen Einblick in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet.
Mein Name ist Norbert Steinkeller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Ja, und heute bin eben auch ich da, Pierre Wustinger-Seefer, der eben eine VWA geschrieben hat über das Leben bei uns im Sonnensystem.
Und damit haben wir zum dritten Mal jemanden hier, der über seine vorwissenschaftliche Arbeit redet. Es gibt davon zwei Podcast-Folgen. Wir hoffen, dass wir auch noch unseren dritten VWA-Schreiber Christoph, der über Exoplanetenatmosphären geschrieben hat, einmal in den Podcast kriegen. Ist aber nicht ganz sicher, ob er noch für uns Zeit hat. Aber Pierre, wir freuen uns, dass du heute für uns da bist. Extra gekommen, so zwischen schriftlicher und mündlicher Matura, mittendrin. Und wir sind schon sehr neugierig, was du alles in deiner Arbeit geschrieben hast, was du uns heute erzählen wirst. Worum ging es denn genau in deiner Arbeit?
Ja, also eben, ich habe mich eben beschäftigt mit dem Titan und dem Europa. Es sind eben zwei Monde, eben ein Jupiter und eben ein Saturnmond. Und wie eben das Leben auf den beiden eben ausschauen könnte, wie es aufgebaut sein könnte, was es eben für Hürden hat. Und da habe ich eben noch am Ende eben nochmal beleuchtet, wie wahrscheinlich dort eben Leben sein könnte. Also eben praktisch ganz am Anfang erstmal gesagt, ja, Leben kann eben theoretisch existieren in unserem Sonnensystem und dann eben nochmal genau mit dem Fokus auf Titan und Europa im Grunde.
Was wissen wir denn über die Frage des Lebens in unserem eigenen Sonnensystem?
Also wir wissen, dass wir danach suchen, aktiv.
Wir wissen, dass bis jetzt wir das wahrscheinlich, also wir sind das einzige Leben, was wir bis jetzt gefunden haben. Und wenn wir an anderen Teilen, auch im Sonnensystem, anderes Leben finden werden, erhöht das deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch viel weiteres Leben finden können.
Ja, man hat ja länger versucht, gerade am Mars Leben zu finden oder die Spuren von Leben. Jetzt streckt man auch die Fühler in andere Richtungen aus. Was sind denn momentan so die heißesten Kandidaten in unserem Sonnensystem, wo man noch am ehesten glaubt, dass wir Leben finden könnten? Oder zumindest Hinweise auf früheres Leben?
Na, generell sucht man halt bei der Suche nach Leben nach Wasser und vor allem Monde bestehen sehr oft aus Eis und haben meist auch einen Ozean. Deswegen sucht man halt heutzutage vor allem nach Leben auf verschiedenen Monden. Wie eben vorher schon erwähnt, Europa ist eben genauso ein Mond, der eben einen Ozean hat. Dann gibt es eben noch Monde wie Ceres, die sogar nicht mal wirklich an einen Planeten eben angebunden sind.
Ich glaube, Ceres zählt ja als Zwergplanet ja, mittlerweile. Ist dem Jahr so ein Kleinkörper. Ein doch fast 1000 Kilometer großer Körper im Asteroidengürtel. Wie er entdeckt worden ist, hat er noch als Planet gegolten. Ein halbes Jahrhundert lang und dann ist er degradiert worden zum Asteroid Nummer 1 und jetzt wieder geadelt worden zum Zwergplanet. Aber in dem ganzen Reigen sind ja die Monde, glaube ich, die sind ja sogar um einiges größer, die Monde, bei denen es ums Umleben geht.
Genau. Zum Beispiel eben Titan ist eben sogar größer als Merkur vom Durchmesser. Und generell die Monde sind halt einfach sehr interessant, weil sie halt einfach, zum Beispiel jetzt Europa hat eben eine Tiefsee, die unserer nicht so unterschiedlich ist. Sprich, man erwartet da eben auch geothermische Aktivität, weil eben Europa durch Jupiter eben zerquetscht wird. Und das ist eben auch eine gute Quelle für Wärme, weil Wärme und Wasser ist eben beides ein wichtiger Bestandteil für Leben. Und das hat man eben sonst kaum bei unserem Sonnensystem, weil eben Mars hat man zwar wahrscheinlich früher Wasser finden können, aber das ist eben jetzt nicht mehr da. Und Atmosphäre geht es mir auch nicht, also der Schutz fehlt eben auch fürs Leben und das ist eben bei Monden sehr wohl gegeben. Der Schutz eben in Form von der Eishülle und eben das Wasser in Form von Ozeanen.
Also Europa und Titan, das waren auch die beiden Monde, die bei dir besonders im Fokus waren, um die deine Arbeit dann speziell gegangen ist.
Ist es möglich, dass wir vielleicht sogar über Sonden oder andere Himmelskörper sogar Leben bereits woanders hingebracht haben, zum Beispiel auf dem Mond? Weil Bärtierchen zum Beispiel könnten das sogar einige Zeit lang gut überleben.
Ja, also generell ist es ja so, dass man eben vermeidet, mit Sonden irgendwo abzustürzen. Man erstens, wie vielleicht manche schon wissen, versucht man eben vorher, den möglichst sauber zu halten, wenn man sie eben hochschießt. Und falls sie eben dann dennoch irgendwo abstürzen müssen, versucht man sie eben oft, vor allem jetzt in der Nähe von Monden, einfach in einen Gasriesen reinstürzen zu lassen. Das hat man auch schon ziemlich oft gemacht. Aber jetzt eben noch mal zur Frage wegen dem Mond und wegen dem Bärtierchen. Bärtierchen habe ich auch drin gehabt bei mir in der VWA, weil die eben extrem viel aushalten. Und man hat ja auch schon auf der ISS auch schon mehrere Tests durchgeführt mit dem Vakuum. Hat die einfach rausgeworfen aus der Raumstation und einfach geschaut, was denen passiert. Und es haben sich sogar ein paar von ihnen sogar noch vermehrt, bevor sie eben dann gestorben sind, was echt schon ziemlich krass ist.
Die haben sich vermehrt.
Ja, also ein ziemlich großer Teil hat eben überlebt und ein noch kleinerer Teil hat sich eben sogar vermehrt, was echt schon ziemlich krass ist. weil die eben viel Strahlung aushalten, die sind besonders kälte, wärmeresistent, die halten einfach alles aus und sind einfach richtige Panzertierchen, kann man fast schon sagen. Und ja, also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass irgendwie auf dem Mond eine kleine Bärtierchenfamilie noch lebt. Aber ich denke, es ist auch nicht wirklich das, wonach jetzt eben gesucht werden sollte, weil es eben trotzdem noch Leben von der Erde wäre.
Ja, wenn es jetzt Leben wäre, das nicht von uns stammt, das jetzt wirklich dort entwickelt hat. Die Bedingungen, auch wenn es jetzt flüssiges Wasser gibt auf Europa oder andere Flüssigkeiten dann auf Titan, wo wir dann später noch reden werden, nehmen wir mal Europa. Das ist ja doch trotzdem eiskalt, wir haben kein Licht dort unten. Das ist ja ein großer globaler Ozean unter einer dicken Eisdecke, wo praktisch keine Strahlung, kein Sonnenlicht hinkommt, totale Finsternis. Wie soll dort sich Leben entwickeln und wie soll's, wovon soll es leben, wie soll es sich ernähren, wie könnte sich das mit Energie versorgen?
Also wie eben vorher schon erwähnt, Europa hat eben höchstwahrscheinlich eben, wie wir auch, wahrscheinlich Tiefseequellen, weil eben der Jupiter eben, wenn man eben zerquetscht und eben
zusammenzieht. Also Tiefseequellen, da meinst du sowas wie unsere Black Smoker, genau, so genau, diese vulkanischen Schlote, die am tief im Meeresgrund sind und also, ich glaube mehrere hundert Grad heißes Wasser da raushauen und trotzdem gibt es dort Lebewesen drauf. Genau. Und sowas könnte es auch auf Europa geben.
Ja, man denkt eben, dass es eben sowas wahrscheinlich, das nicht wahrscheinlich eben gibt, weil eben, wie vorher schon erwähnt, die ganze geothermische Aktivität eben praktisch der Auslöser dafür eben wäre. Und wie eben auch bei uns, würde es dann wahrscheinlich genug Wärme geben, genug Nährstoffe, weil eben die schwarzen Schlote, wie auch immer man die jetzt eben genau nennen will, eben Metalle und sowas eben ausstoßen, was eben besonders wichtig ist für Leben. Und ja, dass wir eben praktisch so einen Hotspot, so eine Art Leuchtturm für Leben, kann man sagen, weil, wie Sie vorher schon gesagt haben, im Grunde ist da unten alles ziemlich tödlich, allein schon wegen dem ganzen Druck, wegen der Kälte, wegen der fehlenden Wärme. Aber die Wärme könnte eben praktisch da sein und eben auch die, soll ich sagen, die Nährstoffe auch. Also man muss eben noch abwarten, was man eben genau unten eben noch findet.
Vielleicht soll man noch ein bisschen genauer erklären, wie es das gibt, dass so ein Himmelskörper wie Europa, der so weit weg ist von der Sonne, mehr als fünfmal so weit wie die Erde, wo da in diesem Mond, wieder in diesem Mond das Wasser flüssig gehalten werden kann. Der Jupiter hat ja damit zu tun. Wie funktioniert denn das genauer?
Das ist an sich relativ schwer zu erklären, aber im Grunde ist es so, dass der Jupiter hat ja mehrere verschiedene Monde, die alle ziemlich groß sind und die ziehen eben gegeneinander an sich und praktisch die Monde, wenn sie sich eben jetzt um den Jupiter herum bewegen, die sind ja praktisch nicht immer gleichmäßig, die beleben sich ja in Ellipsen und deswegen praktisch bewegen sie sich immer raus und wieder rein aus dem Gravitationsfeld von Jupiter und das zerbellt die eben, kann man sagen, das zerquetscht sie im Grunde. Das ist ja auch bei uns auf der Erde auch genauso, der Mond ist eben auch für Gezeiten zuständig. Nur bei uns wird eben der Ozean angehoben und dann eben bei Jupiter einfach der ganze Mond wird eben zerbeult, zerquetscht im Grunde.
Also es knetet mehr oder minder Europa durch und dadurch entsteht durch die Reibung mehr oder minder so viel Wärme, dass es tatsächlich Wasser flüssig halten kann.
Und was eben auch so ist, eben bei dem ganzen hohen Druck ist Wasser im Grunde ziemlich anders, als was eben bei uns kennt. Also was da unten jetzt eben genau flüssig ist und was nicht, weiß man eben nicht genau. Das kann man halt auch nicht genau wirklich beobachten, nur mit einer Sonde. Weil das Wasser da eben physikalisch gesehen mit Hilfe von enormem Druck und Temperatur ganz besondere Zustände annehmen kann. Aber man ist sich eben sicher, dass es zumindest teilweise flüssiges Wasser gibt, was eben aufgrund von Wärme durch Gezeiten durch Jupiter eben halt entsteht. Ja, genau.
Angenommen, es gäbe auf diesen Monden Leben in Form von Bakterien. Wie würden wir das dann unter einer kilometerdicken Eisschicht zum Beispiel auf Europa finden?
Das ist eine interessante Frage. Wie können wir das Leben finden auf Europa?
Also im Grunde sucht man ja meistens nach Indizien dafür, dass unten eben irgendetwas lebt. Das ist eben, versucht man auf Mars, auf Venus und eben auch auf den Monden, dass man eben nach Stoffen sucht, die eben ausgestoßen werden von Bakterien oder eben anderen Mikroorganismen. Wenn man jetzt ja wirklich die Dinger eben genau sehen will, muss man eben wirklich eine Sonde durchs Eis durchschicken. Da hat die NASA auch schon Pläne dafür. Aber das Ganze ist natürlich eine Geld- und vor allem Interessensfrage. Das heißt, das Ganze dauert wahrscheinlich noch ziemlich lange, bis das Ganze eben realisiert wird. Aber es wurde ja vor kurzem die JUICE-Sonde losgeschickt und die wird eben Europa eben auch genau untersuchen, ziemlich nah rankommen und eben auch deutlich modernere Instrumente haben als in den ganzen anderen Sonden, die jetzt eben den Europa bisher beobachtet haben. Also kann man mit denen wahrscheinlich auch schon ziemlich gut unter die Oberfläche eben schauen und eben nach potenziellen Indizien für Leben eben suchen. Also wie vorher schon erwähnt, Stoffe, die eben entstehen durch Leben oder die Leben eben verbraucht. Das sind halt so praktisch die Dinger, die man eben sehen kann, ohne eben direkt das Leben an sich zu sehen.
Ja, da gibt es ja zwei Sonden, die jetzt hinkommen. Ein Jahr vor JUICE kommt dann auch der Europa-Clipper der NASA hin. Gibt es da irgendwelche speziellen Instrumente, die da versuchen, dem Ganzen ein bisschen näher zu kommen? Oder ist die Mission noch irgendwie mit einem anderen Fokus? Ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast.
Das habe ich nicht wirklich genau in meine Arbeit eingebaut. Aber der hat ja, glaube ich, wirklich verschiedene Instrumente, die wirklich ganz genau den Aufbau, glaube ich, von Europa beleuchten. Schwerkraftinstrumente und sowas, glaube ich, wenn ich komplett falsch liege. Aber ich glaube, der Europa-Clipper, der ist das nur für Europa? Ich weiß es gar nicht genau. Weil JUICE ist ja eigentlich für alle möglichen Monde.
Also ja, JUICE ist vor allem für den Ganymed gedacht. Das soll also alle anderen ein bisschen streifen und dann vor allem den Ganymed untersuchen, der ja auch möglicherweise mehrere Geschichte, die untermondische Ozeane hat. Das ist eine ganz schräge Struktur, die der hat. Also eine Ozeanzwiebelschale mit Eisschalen dazwischen. Aber wahrscheinlich so tief unten, dass das mein Leben wahrscheinlich eher nicht unbedingt die große Option ist. Im Gegensatz zu Europa, der ist diesbezüglich natürlich viel interessanter.
Ja, genau. Wenn wir jetzt schon bei den Jupitermonden sind und bei der ganzen Geothermie, wie sieht es eigentlich mit Io aus? Weil das ist ein sehr aktiver Mond.
Ja, Io hat ja eben die vulkanische Aktivität, eben die meisten Sonnensysteme. Aber bei dem weiß man nicht genau, was das da eben geben könnte, wirklich an Wasser zum Beispiel. Der ist halt wortwörtlich eine brennende Hölle, kann man sagen, weil da knallst, da ist einfach nicht wirklich was irgendwie für Leben gut wäre. Und das habe ich auch eingebaut bei mir in der Arbeit. Das Problem ist eben, dass Io vor allem ziemlich säuerlich ist. Der stößt eben ziemlich viel Schwefel aus. Und bis zu einem gewissen Grad ist es für Leben eben auch ziemlich egal, aber der ist halt schon wirklich ein Extremfall. Und man hat ja auch schon geglaubt, dass allein schon die Mesuren von Io an sich auch Europa schon lebensunfreundlich machen könnten, weil eben diese paar Mini-Anteile von dem Rauch, die eben von Io beim Europa landen, denen schon ziemlich säuerlich machen, dass eben Leben dort schon ziemlich schwer wird. Also wenn allein schon der Rauch von dem Planet schon so gefährlich ist, würde ich auf dem Mond an sich nicht wirklich nach Leben suchen.
Ja. Also nicht unbedingt der Punkt, wo man mit der Suche beginnen würde, eher wo man eher sich vorstellen könnte, dass was sein könnte. Bei Europa habe ich noch eine Frage, wäre es nicht irgendwie wichtig, dass es eine Verbindung zur Oberfläche auch gibt? Oder wäre es auch in Ordnung, wenn der Eispanzer mehr oder minder geschlossen ist? Man hat ja zum Beispiel im Vergleich beim Saturnmond Enceladus, da gibt es ja offenbar viele Verbindungen zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Der hat ja einen richtigen Kryovulkanismus, der haut ja Wasser sogar hinaus in den Weltraum. Gibt es sowas in die Richtung oder bräuchte man sowas in die Richtung auch auf Europa? Ich glaube, man hat ja bei den letzten Juno-Fotos sogar was drauf gehabt, was ein bisschen einen Hinweis geben sein könnte, dass da aus einer Spalte auch Wasser in den Weltraum entweicht. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das ist recht neu. Aber bräuchte man das?
Nein, man bräuchte es im Grunde nicht. Sofern eben der Planet an sich genug Nährstoffe hat, braucht er eben auch keine äußeren Einflüsse. Und wenn man eben glaubt, dass die meisten Nährstoffe wirklich vom Inneren kommen würden, durch eben die ganze Aktivität, wäre das prinzipiell nicht wirklich nötig. Aber was eben schon ein wichtiger Bestandteil ist, ist, dass eben praktisch das Wasser sich eben bewegt. Und das weiß man eben, dass es sich eben bewegt und eben das Wassereis auch rein und raus gedrückt wird. Und was ich auch noch beleuchtet habe, war eben das James Webb-Teleskop. Das hat eben beobachtet, dass das Wassereis von innen eben rausgedrückt wird. Praktisch vom weiter unten wird es eben rausgedruckt, weiter nach oben. Und man hat dann eben auch schon diverse Stoffe, wie auch Kohlenstoffdioxid, auch schon beobachtet. Also man weiß, das Eis bewegt sich, es kann sozusagen eben den oberen Eismantel passieren. Es kann wahrscheinlich sogar aus dem ganz Inneren nach oben kommen. Also ja, es gibt wirklich Verbindungen, aber man kann sich das vorstellen wie eine Art, keine Ahnung, wie ein Filter, kann man sagen, wo eben so Sachen durchkommen, aber es ist eben wirklich eine Öffnung, wie jetzt eben bei Enceladus, wo ich eben wirklich Geysire habe, die wirklich Wasser rausspeien. Das hat Europa nicht, aber es hat eben Schluchten, Kliffen, Klippen, alles Mögliche. Die Oberfläche ist ziemlich, soll ich sagen, verunstaltet. Und aus denen kommt eben alles Mögliche auch raus. Ja. Aber eben nicht so extrem wie es immer auf Enceladus, ja. Der Name ist
schlimm. Sollten wir jetzt da auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem bzw. Monden anderes Leben finden, welches kohlenstoffbasiert ist, zum Beispiel Bakterien, würden die dann auch denselben Aufbau haben wie die bei uns, also so Zellkern etc.? Oder wären die dann komplett anders? Wäre das dann nur Glibbere oder was auch immer möglich wäre.
Gibt es Strukturen, die quasi vorgegeben sind? Hast du da was drüber?
Ja, also im Grunde ist es ja so, wenn ich jetzt praktisch eine sehr erdähnliche Umgebung habe, werde ich wahrscheinlich erdähnliche Lebewesen vorfinden. Aber es ist ja so, wenn ich jetzt, zum Beispiel jetzt, das ist jetzt nicht immer nicht in Europa, weil jetzt auf Titan zum Beispiel, da ist eben das Problem, dass ich besonders wenige Spurenelemente habe, sprich so Sachen wie Erbgut kann ich ziemlich schwer mir praktisch zusammenbauen. Sprich, das Leben wäre wahrscheinlich ohne Zellkern zum Beispiel oder eben komplett anders aufgebaut, wie wir es eben kennen würden, da eben einfach bestimmte Stoffe einfach fehlen, die einfach halt essentiell sind für einen erdähnlichen Aufbau. Also im Grunde ist es eben sehr abhängig von der Umgebung dort, wie sie jetzt eben genau aufgebaut ist, was ich eben wirklich für Nährstoffe habe. Wenn jetzt eben wir auf Europa der Erde schon nicht allzu unterschiedlich sind, sprich die ganzen schwarzen Raucher, die eben Metalle, Spurenelemente, alles mögliche eben bereitstellen, dann wird wahrscheinlich das Leben auch nicht so unterschiedlich sein wie bei uns auf der Erde. Aber ja, und auf Titan ist es halt wahrscheinlich schon wahrscheinlich deutlich anders als bei uns auf der Erde zum Aufbau.
Also es wird davon ausgegangen, dass die Umstände, die Umgebung sehr starken Einfluss darauf haben, wie sich Lebewesen überhaupt entwickeln können, dass das quasi sowas wie Schienen vorgibt, in welche Richtung das es dort überhaupt gehen kann. Ja, bei Titan müsste man fast ein bisschen eigens vorstellen, weil es eine ganz eine besondere Welt ist, von der ich gar nicht gewusst habe, dass man da wirklich auch es für möglich hält, dass sich dort Lebewesen entwickeln. Kannst du uns diesen Mond kurz ein bisschen vorstellen, wie der ist, wo der ist und was sich da auf dem abspielt?
Titan ist eben der größte Saturnmond. Der ist schon ziemlich groß mit seinen rund 5000 Kilometer Durchmesser und der hat eben eine Atmosphäre aus Methan und anderen Kohlenwasserstoffen. Und ist eben vor allem aufgrund seiner Flüsse, Meeren und Seen aus Methan und eben anderen Kohlenwasserstoffen ziemlich, ein ziemlich wichtiges Thema für Astronomie und Astrobiologie. Aber die sind eben nicht aus Wasser, diese Meeren und Seen, deswegen ist ja eben der Erde schon ziemlich unterschiedlich. Und es ist dort aber auch extrem kalt. Der Druck ist zwar eigentlich komplett anders, aber die Kälte macht ihm die Umgebung schon ziemlich, für Erdlebewesen ziemlich unfreundlich. Ja, also es ist der Erde schon ziemlich unterschiedlich, wenn auch aufgrund der Erosion. Also schaut, die Oberfläche schaut der Erde ziemlich ähnlich. Es schaut aus wie so die Erde mit Mexiko-Filter, weil es eben so orangelich gefärbt ist alles, ja.
Also da hat man quasi genauso, man hat Flüsse und man hat Seen und vielleicht sogar, man könnte fast sagen Meere, nur das, was da herumfließt, ist eben nicht Wasser, sondern flüssiges Methan.
Genau, ja. Also die Meeren sind echt groß. Kraken Mare ist gigantisch. Der ist deutlich größer als manche Seen bei uns. Die Verteilung ist zwar echt komisch, weil es meistens eben auf einer Hälfte vom Titan ist eben fast alles, was eben Flüssigkeiten angeht. Und auf der anderen Hälfte ist aber fast nichts. Was extrem komisch ist, weil ich nicht genau, woran das überhaupt liegt. Aber es ist halt einfach so. Und auf der Hälfte, wo es eben so viel gibt, schaut es eben, wie vorher schon erwähnt, ziemlich erdähnlich aus. Es gibt Flüsse, die eben alles formen und ja, das ist eben das Typische, was man ja eigentlich halt sucht, nur halt eigentlich mit Wasser und eben nicht mit Methan und ja.
Wenn man immer von Wasser im Weltall redet, ist es auch möglich, dass ehemalige Meere auf Planeten oder Monden oder so auch Süßwassermeere waren oder waren es vielleicht immer Salzwassermeere oder hatten sie andere Mineralien stark gelöst oder?
Ja, also Mars ist eben das Paradebeispiel. Man hat da eben auch schon vertrocknete Flussbetten gefunden, also der hatte wahrscheinlich früher Wasser. Und das Paradebeispiel jetzt ist eben Mars, weil es eben da auch schon beschädigt wurde, dass es eben früher Wasser gab, mehr oder weniger. Aber ja, ich meine, prinzipiell auf so erdähnlichen Planeten wie Venus, die jetzt zwar im Moment nicht mehr allzu erdähnlich sind, vielleicht gab es da vor ein paar Milliarden Jahren mal Wasser, weiß man nicht genau. Aber ja, ich denke, dass der Aufbau genau, was das eben für Mineralien drin sind, ist eben auch sehr abhängig vom restlichen Planeten. Weil bei uns auf der Erde war es so, dass eben die Meere so salzig wurden aufgrund von dem Abreiben von Gestein. Das ist halt abhängig, was da eben für Gestein ist. Keine Ahnung, das könnte auch irgendwie mehr sein mit, keine Ahnung, Gold oder sowas. Halt ist halt abhängig, was da halt ist und ja.
Ich glaube, das löst sich in Wasser eher schlecht.
Ja, das ist richtig, ja. Aber, ja.
Wie ist denn das auf Europa?
Auf Europa, ja, da hat halt eine fette Eiswüste, kann man sagen, auf der Oberfläche. Da gab es wahrscheinlich früher auch nicht wirklich was anderes. Vielleicht gab es das, keine Ahnung, man kann es nie genau wissen, aber laut dem momentanen Wissensstand war der Mond eben in den letzten paar 500 Millionen Jahren ziemlich gleich und ist eben auch gleich alt wie die Erde circa. Und ja, es gibt keinen Grund anzunehmen, warum jetzt auf Europa irgendwie auf der Oberfläche groß irgendwas anderes gewesen sein sollte.
Hat jetzt auch der Wasserozean in Europa, ist das auch Salzwasser oder ist das Süßwasser?
Der ist leicht salzig und auch leicht säuerlich wahrscheinlich, eben auch aufgrund des Rauchs von Io. Aufgrund
des Rauchs von Io, da müsste ja was von außen hineinkommen. Das heißt, da müsste ja irgendwie der Eispanzer durchlässig sein.
Ja, wie vorher schon erwähnt. Es kommen eben schon Sachen rein und raus, aber eben nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr schwer. Aber wenn ich jetzt eben sehr viel Einfluss habe von außen, wie jetzt eben diese ganzen Schwefelreste, die eben von Io auf Europa hinabregnen, wird es halt irgendwann auch im Ozean landen und jetzt eben über Millionen Jahre hinweg, weil eben der Ozean eben geschlossen ist, was reinkommt, kommt schwerer raus als wieder rein. Also ja, das ist wahrscheinlich ein Produkt von allen möglichen Einflüssen. Aber man denkt eben, dass er leicht salzig ist und leicht säuerlich. Aber ich glaube, der Salzgehalt liegt wahrscheinlich bei circa einem Zehntel von dem unserer Meere. Also der ist nicht allzu hoch. Aber ja. Was man eben auch noch sagen muss, die Gletscher, kann man sagen, auf der Oberfläche von Europa, die sind eben wie bei uns nicht ganz starr. Die bewegen sich eben und, kann man sagen, verteilen sich eben auch über die Oberfläche und lassen eben Materialien auch rein und raus. Und deswegen kann es überhaupt sein, dass jetzt eben die ganzen Schwefelreste von Io eben auch in den Ozean reinkommen. Aber das Ganze dauert natürlich ewig. Die Gletscher bewegen sich extrem langsam, aber sie bewegen sich und verändern sich. Und deswegen hat Europa auch nur so wenig Einschlagkrater, weil die Oberfläche eben nicht immer gleich bleibt. Das ist eben nicht so wie bei uns auf dem Mond zum Beispiel. Die Oberfläche, die ist schon seit Milliarden von Jahren ziemlich gleich. Auf Europa verändert sich die eben und ja.
Sucht man eigentlich nach Leben, weil man genau weiß, dass es das geben muss, oder sucht man nach Leben, weil es sehr wahrscheinlich ist?
Naja, man sucht vor allem nach Leben, weil man generell, was wir praktisch unter Leben verstehen, außerirdisches Leben ist ja eigentlich weit weg, irgendwo bei einem anderen Sternensystem. Aber wenn ich jetzt eben bei uns im Sonnensystem auch schon Sachen finde, ist eben die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich es eben dort auch finde. Weil allein schon in einem Mond, der so wie Europa extrem weit weg ist von der Sonne, weit außerhalb der habitablen Zone, wenn es sogar da Leben gibt, ist es eben praktisch ein Beweis dafür, dass überall, wo Leben auch nur annähernd möglich ist, es auch Leben geben wird. Und das ist eben praktisch auch, soll ich sagen, der Grund, warum man eben jetzt auch bei uns nach Leben sucht, weil wenn ich eben hier Leben finde, gibt es halt überall Leben auf gut Deutsch, wenn man das eben jetzt so sagen kann.
Ich glaube, das ist der springende Punkt, weil bei uns im Sonnensystem, da haben wir wirklich die Chance hinzufliegen und es anzuschauen und wirklich konkret Lebewesen zu finden oder Fossilien von Lebewesen. Das wäre fast gleich gut, aber wenn es seltsam klingt. Aber das würde bedeuten, dass sich außer bei uns auf der Erde, wo wir es wissen, irgendwo anders auch noch Leben hat entwickeln können. Und wenn wir da schon im eigenen Sonnensystem ein zweites Beispiel finden, dann wissen wir, das ist wahrscheinlich üblich. Das passiert einfach im Universum. Wenn wo die Bedingungen halbwegs da sind, dann wird sich normalerweise Leben in irgendeiner Form entwickeln. Weil das ist ganz zufällig nur bei uns zweimal passiert ist und dann sonst kaum wo, das wird nicht sein. Solange wir aber nur von uns selber wissen, könnte es immer noch sein, dass das ein extremer Zufall ist, der kaum einmal wo auftritt und das Leben auch extrem selten im Universum ist. Und vielleicht gibt es im Extremfall nur uns, wir sind ein totaler Ausnahmefall. Wir können es nicht entscheiden. Und das ist das Problem über Exoplanetenforschung. Das hat zuletzt bei einem Vortrag die Ruth-Sophie Tauber vom Institut für Weltraumforschung nochmal gesagt. Es gibt manche, die sagen, ja, wirklich als Beweis für Leben würden sie nur wirklich ein nachgewiesenes Lebewesen, eine Zelle, ein Bakterium oder so finden, aber nicht diese Biomarker, die in der Exoplanetenforschung gesucht werden. Dass man sagt, okay, wenn Methan und Sauerstoff in einer Atmosphäre ist, dann quasi haben wir ein deutliches Indiz dafür, da müsste es wohl Leben geben. Ja, ein Indiz dafür, aber wirklich wissen tun wir es nicht, denn es könnte Prozesse geben, die wir so noch nicht kennen, die dann trotzdem zu einer solchen Atmosphäre führen. Der wirklich schlagende Beweis, ein wirklich gefundenes Lebewesen, ob jetzt lebendig oder in einer klaren Form, dass das eben ein Fossil ist. Und deswegen ist das so interessant. Und deswegen steckt man da auch viel Energie rein, ob es jetzt bei uns im Sonnensystem überall, wo es vielleicht möglich wäre, tatsächlich vielleicht doch was findet. Also das wäre eigentlich eine Riesenerkenntnis. Also das entscheidet nicht über eine zweite Form von Leben im Universum, sondern über Milliarden Formen von Leben im Universum eigentlich.
Naja, Wissenschaft besteht ja eigentlich nur aus Try and Error. Also alles, was wir zusätzlich probieren, selbst wenn es die Wahrscheinlichkeit nur um 0,003% erhöht, dass wir es finden, dadurch wird es ist dann einfach über die Zeit viel wahrscheinlicher, dass wir dann wirklich auf ein Ergebnis stoßen und daraus lernen. Und so können wir vielleicht irgendwann mal spezifischer werden.
Ja, umgekehrt ist es ja auch ein Erfolg, trotzdem, wenn man nichts findet. Also wenn man es ausschließen kann, dass es Leben gibt, weil dann weiß man auch, okay, so einfach ist es doch nicht. Also es gibt da keinen Misserfolg bei der Suche nach Leben im Sonnensystem. Wenn man was findet, wissen wir, hey, ist häufig. Und wenn man es ausschließen kann, dass es viel gibt, ja, so einfach ist es nicht. Also es hat immer eine wissenschaftliche Erkenntnis, die dahinter ist. Also es gibt in der Wissenschaft auch, es gibt mehrere so tolle Sachen in der Geschichte, wo man nichts gefunden hat. Und genau, dass man nichts gefunden hat, war das Besondere. Denkt an das Michelson-Morley-Experiment aus der Physik, wo man versucht hat, die verschiedenen Geschwindigkeiten des Lichts im Äther zu messen. Also man hat nur probiert, verschiedene Lichtgeschwindigkeiten zu messen, mit so einem Interferenzmuster. Ja? Also bevor es ein Interferenzmuster gegeben hätte, hätte man verschiedene Lichtgeschwindigkeiten gehabt und die haben einfach nie was rausgekriegt. Es war einfach ein Null-Experiment. Da ist nie irgendwie eine Messung möglich gewesen, aber die Apparate haben immer funktioniert. Und der Grund dafür war, dass die Lichtgeschwindigkeit immer gleich groß ist, unabhängig vom Bewegungszustand. Das ist das berühmteste Null-Experiment in der Geschichte der Physik. Gerade dadurch, dass sie nichts gemessen haben, war das die Basis für die ganze Relativitätstheorie zum Beispiel. Also auch nichts herauszufinden, kann eine riesige Erkenntnis sein. Mich würde noch was zum Titan interessieren. Wie kann man sich Leben vorstellen auf so einer völlig anderen Welt, wo man zwar eine ähnliche Morphologie haben wie auf der Erde, mit den Tälern und Flüssen und Meeren, aber völlig andere Materialien, also kein flüssiges Wasser eben, sondern Material, was erst einmal viel, viel kälter ist, aber was andere Eigenschaften hat chemisch. Gibt es da Konzepte?
Ja, es gibt eben ein Konzept, das immer so beliebt ist bei dem Betrachten von Leben auf Titan, eben silikonbasiertes Leben. Weil eben silikonbasiertes Leben zwar nicht wirklich bestätigt wurde, aber theoretisch wäre es eben viel kälteresistenter, es würde einen höheren Druck aushalten. Es wäre für die Stoffplatte, die es eben gibt auf Titan, eben ideal. Aber es wäre eben nicht nur für Titan gut, sondern eben auch für Europa, weil eben die Druckresistenz besonders einen großen Vorteil hat, eben jetzt auch bei Europa, wenn wir jetzt eben bei Titan bleiben würden. Wenn das Leben jetzt eben wirklich silikonbasiert ist, könnte sich eben auf Titan sich wirklich auch ziemlich komplex entwickeln. Der Komplexität sind eigentlich keine Grenzen gesetzt in dem Sinne jetzt, weil ich eben auf Titan wirklich für silikonbasiertes Leben habe, eben die perfekten, soll ich sagen, Stoffe eben dort vorfinden werde. Ja. Ja, also Leben auf Titan wäre eben dem Leben auf der Erde wahrscheinlich nicht ganz so ähnlich, da es dort eben einfach ganz andere Umstände gibt. Und dafür haben wir eigentlich auch schon eine Lösung gefunden, das ist eben das siliziumbasierte Leben, auf Englisch eben Silicon. Und das hat eben den Vorteil, dass ich eben eine besonders hohe Druck- und Kälteresistenz habe, was eben für Titan eben ideal wäre und weil eben dieses Leben sich vor allem mit den Stoffen, die eben auf Titan eben gegeben sind, sich besonders gut entwickeln könnte. Sprich, es könnte eben durchaus ziemlich komplex werden und das Ganze hat eben den großen Vorteil, dass wenn ich jetzt eben wirklich siliziumbasiertes Leben nehme, habe ich eben auf Titan ein viel höheres Potenzial, wie eben das Leben ausschauen könnte. Weil wenn ich jetzt eben wirklich das typische kohlenstoffbasierte Leben nehme, wie eben uns auf der Erde, wird das eben ziemlich mickrig ausschauen auf dem Titan. Es wird wahrscheinlich ziemlich auf dieser typischen mikrobiologischen Ebene bleiben und nicht wirklich groß und prächtig, kann man sagen, werden. Während eben das siliziumbasierte Leben auf Titan ein viel höheres Potenzial hätte.
Ja, Silizium ist immer so ein bisschen ein Dauerbrenner, wenn man andere Arten und Weisen sucht, wie Leben aufgebaut sein könnte, das eben nicht auf Kohlenstoff basiert, wie bei uns. Den Grund dafür, der könnte sich da herüber auf unserem Periodensystem anschauen. Wir haben da in dem Raum ein Periodensystem der Elemente hängen. Wir haben da nämlich den Kohlenstoff und der hat so vier, man nennt das vierwertig, der hat vier so Arme, kann also auf vier Seiten sozusagen andere Atome festhalten und kann deswegen sehr viele Bindungen eingehen und auch sehr stabile Bindungen eingehen. Und Silizium, wenn ihr schaut, ist genau in der gleichen Spalte 1 drunter, hat also von dem her chemisch ziemlich ähnliche Eigenschaften und kann deswegen viele Sachen, was auch Kohlenstoff kann, hat natürlich auch einige Probleme. Wenn zum Beispiel so ein Lebewesen auch Sauerstoff atmen würde, wäre es vielleicht ein bisschen blöd, weil wenn wir Sauerstoff atmen, entsteht CO2. Das ist ein Gas, das können wir ausatmen. Ein Siliziumwesen, wenn das Sauerstoff atmet, kriegen wir Siliziumdioxid. Das ist Quarzgestein. Das ist ein bisschen blöd. Zur Erforschung von Titan ist ja noch eine ziemlich coole NASA-Mission geplant, namens Dragonfly. Und zwar hat es vorher mal Konzepte gegeben, nachdem es da ja Meere oben gibt, wenn auch aus Methan, dass man da mit einer Sonde ein Schiff absetzen könnte und tatsächlich da mit einem Forschungsboot, mit einem Forschungsschiff am Mond herumchippern und Messungen vornehmen könnte. Und dann kam die Mars-Mission mit Perseverance und mit diesem genialen Test Hubschrauber Ingenuity. Und nachdem Ingenuity in der dünnen Marsatmosphäre schon so gut funktioniert hat und fast, glaube ich, 100 Mal so lang funktioniert wie geplant, hat man auch diese Titan-Mission umgeplant und die heißt eben jetzt Dragonfly, also Libelle, und die wollen tatsächlich einen Quadcopter zum Titan schicken mit einer Sondenmission und mit dem Ding dort auf der Gegend mit dem Ding in der Gegend herumfliegen und eben zum Beispiel die Ufergebiete dieser Methanmeere untersuchen. Eine ziemlich coole Sache und das dauert gar nicht mehr lange. Man hat vor, schon 2028, also von uns aus gesehen, so in 4 Jahren diese Mission zu starten. Wenn ihr die Laufzeit kennt von solchen Missionen, dann bedeutet das, ja, das muss schon längst in der Intensivplanung sein, weil so die Vorbereitungen für solche Missionen gehen ja 15, 20 Jahre lang. Also das wird spannend, 2028 Start, so 2036 soll es am Titan ankommen, wird sicher eine sehr coole Mission, also zumindest Ende der 30er Jahre erfahren wir wieder Neuigkeiten von diesem spannenden Mond.
Wie viele Elemente könnten jetzt theoretisch Leben hervorbringen? Also auf wie vielen Elementen könnte Leben basieren?
So viel ich weiß, hat man da noch überhaupt keine Ahnung, aber hat aber auch nicht viel Konzepte.
Die was bemerkt? Ja, also eben im Grunde hat man wirklich diese zwei Konzepte, die eben betrachtet werden, eben das Siliziumbasierte Leben und eben natürlich das Kohlenstoffbasierte Leben, weil der Rest, der ist viel, wie soll ich sagen, viel kurioser, kann man sagen, und wurde eben noch wirklich betrachtet. Auch wirklich das Leben auf Siliziumbasis ist eben schon ziemlich, wie soll ich sagen, angefeindet von vielen Biologen und von vielen Chemikern, da es eben halt einfach komplett abweicht von unserem Vorstellung, was eben Leben eben sein kann. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwo Leben auf Goldbasis, keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich nicht allzu wahrscheinlich, da einfach die Reaktionsfähigkeit von Kohlenstoff und von Silizium eben wirklich für biologische Reaktionen einfach perfekt ist. Also ja, gibt schon einen Grund, warum wir auf Kohlenstoff eben basieren. Das ist kein Zufall gewesen.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir in diesem Fall nicht besonders weit kommen werden würden, wenn wir nichts finden, einfach weil unser Verständnis dafür nicht wirklich ausreichen könnte.
Ja, genau. Also es ist alles eine Frage, was man wirklich als Leben oder Leben eben versteht. Weil was wir eben unter Leben verstehen, kann eben abweichen, was wirklich Leben eben wirklich auf, soll ich sagen, auf das ganze Universum bezogen eben wirklich ist. Weil, ja, wie du eben schon gesagt hast, im Grunde, wenn wir jetzt eben nichts finden, heißt es einfach nur, wir haben jetzt ein Element von den paar hundert, die es wahrscheinlich gibt im Universum. Okay, nicht ganz so viele, aber ziemlich viele abgedeckt. Und wir haben noch immer so viele verschiedene Möglichkeiten, wie es eben Leben geben könnte. Also ja, aber im Grunde ist eben wirklich Silizium zusammen mit Kohlenstoff der, soll ich sagen, der zweitbeste Contender für das Leben, kann man sagen.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Pierre, dass du dir heute Zeit genommen hast, extra zu uns in den Astrokurs zu kommen und uns über deine VWA zu erzählen, unsere Fragen zu beantworten. Und ja, wünsche alles Gute dann für den letzten Part in der Ausbildung an der Schule hier. für die mündliche Matura. Und wie geht's denn weiter? Hast du schon Pläne, was nach dem Zivildienst auf dich warten wird?
Ja, mein Traum wäre eigentlich, wirklich in die Schiene Astronomie wirklich auch weiter mich zu vertiefen. Also wirklich erstmal Physik studieren und dann halt schauen, was einfach dran halt kommt. Oder halt auch Raumfahrt, weil das wäre auch sehr interessant. Aber das wird sich schon irgendwie auch schon ergeben, ja.
Also du bleibst wirklich in der Astronomie-Schiene. Es gibt ja auch bei uns in Graz das Studium Space Sciences. Hast du dir das auch schon angeschaut?
Ehrlich gesagt noch nicht, weil mein Plan ist wirklich erstmal das Physikstudium einfach mal abzudecken und mich nachher vielleicht dann wirklich zu spezialisieren, weil ich habe wirklich ziemlich viel Interesse an allen möglichen Sachen in Physik. Teilchenphysik finde ich auch super interessant und da werde ich mir jetzt erstmal die Wege offen halten und mich jetzt wirklich speziell auf irgendwas einfach festlegen, aber ja.
Ja, das ist ein Physikstudium sicher ein guter Startpunkt. Ja. Man hatte gerade dann nach dem Bachelor ganz viele Möglichkeiten, auch in astrophysikalische Bereiche zu gehen und da in Graz oder in Wien ein ganz gutes Environment, in verschiedene Bereiche reinzuschauen oder natürlich auch an anderen Unis im Ausland. Ja, vielen Dank jedenfalls noch einmal, dass du da warst und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen quatschen durfte über meine VWA. War sehr lustig.
Das war's mit Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt. Schreibt uns einen freundlichen Kommentar und bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Das freut uns, hilft uns aber auch, sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at. Unter dem Menüpunkt Podcast.
Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.